Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in diesem 20., 21. Jahrhundert nach deiner Geburt uns hier versammeln dürfen, um dein heilig Wort und dass du uns den heutigen Abend geschenkt hast. Und bitten dich, segne uns mit deiner heiligen Gegenwart. Durch dein heilig Wort, das durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird. Lass es nicht an uns leer vorübergehen. Lass ein jeder reich gesegnet sein und lass die übrige Zeit unseres Lebens anders sein, als was die Vergangenheit war. Und dass wir verändert diesen Raum verlassen können, um deines Namens willen. Amen. Das Thema für den heutigen Abend ist dieses: Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft wird entschieden und bestimmt durch unser persönliches Verhältnis mit Jesus Christus, den Lebendigen. Aber nun lasse ich das Wort unser fallen und werde etwas persönlicher. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft wird entschieden durch dein Verhältnis zu Jesus. Heute Abend möchte ich da hinzufügen. Darum mit allem Ernst dabei. Er sagte hier: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Sie haben ihn verworfen. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Ich sage euch, ihr werdet von jetzt an nicht sehen, mich nicht sehen, bis ihr spricht: gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Möge Gott schenken, dass wir den Herrn Jesus aufnehmen und sein Reden zu uns von ganzem Herzen. Die Zulus haben eine Sitte. Kein echter Zulu, wenn man ihm etwas gibt, wird es mit einer Hand empfangen. Wenn ihm etwas gereicht wird und er etwas in seiner Hand hat oder in seinen Händen und man reicht ihm das, wird er das niederlegen und wird das empfangen, nur mit beiden Händen. Ein Zulu ist kein Europäer, der kann nicht einfach eine Hand in der Tasche haben und sowas annehmen. Kann er nicht. Natürlich kommen sie jetzt mit den Weißen zusammen und wir lehren sie: wenn ihr bei den Weißen seid, benimmt euch so. Sie schauen kein Mensch in die Augen. Eine Frau, wenn sie den Mann anschaut in die Augen, ist ja eine Hure. Ein Kind kann Vater oder Mutter nicht in die Augen schauen, müssen herabschauen. Dann sagen wir: wenn ihr einen Weißen grüßt, schaut ihn in die Augen. Wenn ihr runterschaut, sagen sie: habt ein böses Gewissen. So ist es interessant, die verschiedenen Nationen. Aber dann gebrauchen wir das. Sagen wir, schaut, wenn ihr den Herrn Jesus aufnimmt, könnt ihr den nicht mit einer Hand. Das bedeutet Halbheit. Und wenn ihr etwas in der Hand habt, sei es ein Spieß, ein Knüppel, ein Schild, wird das niedergelegt und dann empfangen sie es mit beiden Händen. Ein Zeichen der Ehrfurcht, Dankbarkeit und sie nehmen es an mit ganzem Herzen. Sagen wir, so ist es auch mit dem Herrn Jesus, wenn wir den aufnehmen. Dann müssen wir fahren lassen das, was wir in unseren Händen haben. Das legen wir nieder und nehmen ihn auf und nehmen ihn an. Das verstehen sie dann nach ihrer Mentalität. Also ist auch eine Lehre für uns, die wir vom Westen sind. Wenn wir den Herrn Jesus aufnehmen, lasst uns die Botschaft zu Herzen nehmen mit beiden Händen. Das, womit du dich beschäftigst, das, wofür du lebst, das, was du in den Händen hast, lege nieder und nimm ihn auf von ganzem Herzen. Dann hat das Jesus annehmen eine Bedeutung. Dann wird das Leben verändert. Sonst sagt man, ja, ich habe den Herrn Jesus angenommen, aber es bleibt alles beim Alten. Und in Christo, beschnitten sein oder unbeschnitten sein, hat keinen Wert, aber eine neue Kreatur. Und das sogenannte Jesus annehmen und aufnehmen, das Herz öffnen und die Frucht ist nicht eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles neu geworden. Dann ist es etwas Faules. Dann stimmt da etwas nicht. Wenn Jesus zu uns kommt, sollen wir ihn aufnehmen von ganzem Herzen, keine halbe Sache machen. Es muss ganze Sache sein und nicht vorübergehen lassen, sondern sagen, Herr, du Sohn Davids, wie die Blinden das gemacht haben, erbarme dich meine. Dann geschieht da etwas in unserem Leben, dann können wir nicht anders als veränderte Männer, Frauen und Kinder sein. Da geschieht etwas in unserem Leben. Wenn wir Jesus aufnehmen, ist die Zukunft gut. Wenn wir ihn nicht aufnehmen, verwerfen, ist die Zukunft schlecht. Der Herr Jesus sagt, wie oft, hat geweint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch sammeln? Wie eine Hände ihre Küchlein, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird wüst bleiben. Also etwas Schreckliches, weil sie sich gegen Jesus entschieden haben. Und denn die Frauen, die über Jesus weinten, die hatten Grund dazu. Wem kommen nicht die Tränen? Wem bricht nicht das Herz, wenn er Jesus leiden sieht? Wegen unserer Sünden. Das kann uns doch nicht kalt lassen und einfach oberflächlich vorübergehen. Aber Jesus sagt, nein, nein, Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich. Weinet über euch selbst und eure Kinder. Warum sagt er das? Weil er seine Propheten gesandt hatte, seine Knechte gesandt hatte zu ihnen, und sie haben die nicht aufgenommen. Und er sagt, wer einen meiner Jünger aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und er selber kam. Aber sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt. Eine herzzerbrechende Sache, wenn Gott uns gnädig ist und uns heimsucht und wir es nicht erkennen, dass dies unsere Stunde ist, dass dies die Zeit unserer Heimsuchung ist. Die Pharisäer haben 400 Jahre gebetet: Herr, schenke uns den Messias, sende uns den Messias, den Erlöse, den Befreie. Und als Gott ihn sandte, haben sie es nicht erkannt. So, wir kennen diesen doch, dies ist doch Josefs Sohn, Marias Sohn. Wir kennen doch seine Brüder und Schwestern und kannten sogar die Namen der Brüder. Dort aber erkannte nicht, dass Gott zu ihnen kam. Möge Gott uns das schenken. Wir können beten, Herr, segne uns. Und Gott will es und wir erkennen es nicht. Und was geschieht dann? Wüst wird unser Haus sein. Wüst wird unsere Gemeinde sein. Wüst wird unsere Umgebung sein. Bis wir sagen, gesegnet der da kommt im Namen des Herrn. Und den Herrn aufnehmen. Nun möchte ich heute Abend als Vorbild und Beispiel Jerusalem gebrauchen, weil es hier um Jerusalem geht. Die Juden waren ein reich gesegnetes Volk. Ein außer Israel außerordentliches, begnadigtes Volk. Aber durch die Verwerfung des Heilandes, durch die Kreuzigung ihres Heilandes und nicht erkannt haben das Erscheinen des Retters, brachten sie die größten Strafgerichte über sich. Ich sage, durch Verwerfung, durch Ungehorsam. Er kam und sprach, aber sie haben nicht gehorcht. Er wollte sie versammeln, wie eine Henne ihre Küchlein, haben nicht gewollt. Sie haben ihn verworfen durch ihren Ungehorsam. Und dadurch brachten sie das größte Unglück nicht nur über Jesus, sondern über sich selbst. Dann durch die Kreuzigung. Pilatus sagte, ich sehe keine Schuld an diesem Mann. Warum soll er sterben? Sie schrien alle mit einer Stimme. Sie riefen wie ein Mann. Kreuzige ihn. Er versuchte, das auszuweichen. Sie sagten, hinweg mit ihm. Versuchte mit Barabbas, versuchte durch seine Unschuld, sagte, ich sehe keine Schuld. Aber sie sagten, kreuziget ihn. Als er sie fragte, was soll ich mit diesem Mann tun? Mit einmütig, mit einer Stimme kreuzige ihn, entschieden sich gegen Jesus. Sie sagten, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ja, furchtbar, grausam sind sie umgegangen mit Jesus Christus. Aber, lieben Freunde, der Hebräerbrief sagt, sogar wir können Jesus zum zweiten kreuzigen. Kannst das nachlesen in Hebräer 6, Vers 6. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu lesen. Es ist leicht, sich daran zu erinnern. Hebräer 6, Vers 6. Ihr kreuzigt ihn zum zweiten Mal. Auch wir können ihn kreuzigen. Aber, lieben Freunde, wenn wir gegen Jesus gehen, sein Kommen zu uns zunichte machen, bleibt uns nichts anderes übrig, als dass unser Haus wüst werden wird. Eigentlich kann sich das keiner leisten in dieser Welt, um sich gegen Jesus Christus zu entscheiden. Dafür werden wir den Rest unseres Lebens büßen müssen und den Vorgeschmack der Hölle schon hier haben und dann die vollkommene Hölle im Jenseits. Das müssen wir teuer bezahlen. Keiner kann sich das leisten, Jesus Christus ungehorsam zu sein. Vergangenen Jahren habe ich gesagt, Freunde, ungehorsam. Wenn Jesus redet, wenn Gott zu uns redet, ist 10.000 Mal schlimmer und kostet 10.000 Mal mehr als Gehorsam. Aber heute Abend möchte ich sagen, nein, 10.000 ist zu wenig. Unermesslich ist es. Keiner kann sich das leisten. Wenn Gott redet, wenn Jesus Christus zu dir redet, lass alles fahren. Es hat keinen Gewinn. Und trachte nur nach ihm. Jesu Name, hat der Chor gesungen, ist der Beste. Da ist kein Name wie der Name über alles. Und da können wir nicht anders, als wie das zweite Lied, Herr, beuge mich, dass wir uns beugen, nicht hartnäckig sind, nicht frech und ungehobelt, sondern uns ihm beugen. Und das auch tun, was das erste Lied, das Trio, gesungen hat. Wenn Gott zu uns redet, das ist die größte Stunde in unserem Leben. Wenn Jesus zu uns kommt, ist das das Herrlichste. Wenn er erscheint, und wie oft erscheint er uns nicht und redet zu uns. Wie oft klopft er nicht an unsere Herzenstür, aber wir uns. Es wird uns eine teure Sache sein. Wir werden unser Leben lang büßen müssen. Dafür, wenn wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Nicht für Jesus, sondern gegen Jesus. Und das lasst uns lernen von den Juden, von Israel, die schrien und sagen, hinweg, was soll ich tun? Kreuzige ihn! Wir können ihn ja auch mit unseren Motiven, mit unseren Gefühlen, mit unseren Worten kreuzigen. Und uns gegen ihn entscheiden. Aber die Bibel sagt, Gott lässt dich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Sie schrien, hinweg mit ihm. Kreuziget ihn. Und was sie gesehen haben, haben sie schrecklich, in schrecklicher Art und Weise gesehen. geerntet. Und darum hat Jesus so geweint. Und Jesus, als sie in den Tempel zeigten, wie wunderbar der war und gebaut war, er sagt, kein Stein wird über den anderen bleiben. Das wird wüst, der wird wüst werden. Das wird alles vergehen. Keine 40 Jahre nachdem ist das in Erfüllung gegangen. Vollkommen zerstört. Aber das war nicht das Einzige. Seit der Kreuzigung hat das Volk Israel ganz besonders gelitten. Immer wieder waren da Kriege. Immer wieder hat das Blut geflossen. Immer wieder haben die Räuber und die Mörder überhand genommen. Die mussten dafür büßen. Und als bei der Zerstörung Jerusalems waren viele noch lebendig, als das geschah. Als Gottes Strafgericht reif wurde und alles das, was der Herr Jesus gesagt hatte, in Erfüllung ging. Aber wunderbar, dass die Christen entflohen sind. Ihr wisst ja, dass der Herr Jesus mal zu ihnen sagte, als er von der Zerstörung sprach, er sagt, in den Tagen, wer oben aufs Dach ist, aufs Haus, und die Stunde kommt, gehe nicht herab und in dein Haus hinein, fliehe in die Berge. Kennt ihr wohl alle. Und als die Zerstörung vor der Tür war, haben die Christen daran gedacht. Und dann sind sie geflohen und sind nicht mit Jerusalem zerstört worden. Sie haben an das Wort gedacht, das Jesus ihnen sagte. Wie wunderbar! Lasst uns Jesu Worte nie vergessen, lieben Freunde. Lasst uns Jesu Worte in dieser heutigen Zeit nie vergessen. Die Menschen reden. Die reden wie ein Wasserfall. Einiges ist gut, einiges ist schlecht. Wenige vom Himmel, das meiste aus der Hölle. Und wer Jesu Worte nicht behält, wird in der Zeit, nun gebrauche ich biblische Worte, des großen Abfalls verführt werden und in die Irre gehen. In der heutigen christlichen Welt wirst du nicht auf dem schmalen Weg bleiben, wenn du hörst, was die Menschen alles sagen. Was sie verdrehen. Aber selig der, der Jesu Wort zu Herzen nimmt, wer nach dem Worte Gottes lebt und danach urteilt. Ja, eine sagte dem Herrn, selig ist die Brust, die dich gefüttert hat. Selig, die dich getragen hat. Er sagt, ja, das stimmt. Aber selige der, der mein Wort hört und tut und hält. Und die Christen in der Urzeit, als das Gericht Gottes kam, sind sie geflohen. Sie sagten, der Herr hat uns gesagt, wenn dieses geschieht, geht nicht wieder zu Hause, lasst alles liegen und flieht. Und sie flohen in die Berge. Auch in eine Stadt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und als das Strafgericht Gottes kam über sie, waren die Christen entflohen. Wenn es natürlich aber Christen gab und die sagen, nein, 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 man braucht das nicht so ernst zu nehmen, das ist nicht buchstäblich so, das ist nicht so gemeint, die sind dann mit den Juden umgekommen. In der Hungersnot und durch den Krieg, der in der Mauer geführt, binnen in Jerusalem geführt wurde und schließlich durch das römische Schwert. Was man sieht, wird man enden. Sie hatten keine Ahnung. Hinweg mit ihm. Dadurch kam das Gericht, das Gott sagt, hinweg mit ihnen. Kreuziget ihn, kam das Gericht über sie. Jetzt nur in Vorübergehen sage ich, dass gesagt wird, dass die Juden nach der Zerstörung und bei der Zerstörung Jerusalems gekreuzigt wurden in solchem Maße, dass es kein Holz mehr gab um Jerusalem herum, um Kreuze zu machen. So wurden die Juden gekreuzigt von den Römern. Und außerdem sagen sie, wenn da noch Kreuze gewesen wären, war da kein Raum und kein Platz mehr, die zu errichten. Welch ein Bild, stellt euch mal vor, wie das ausgesehen hat. Um Jerusalem herum, die Kreuze und die Menschen, die gekreuzigt wurden. Und sehr wahrscheinlich waren da viele, die gerufen hat, kreuziget ihn. Und sie wussten nicht, nach 37 Jahren werden sie gekreuzigt. Und Jesus sagt, wenn dies geschieht am grünen Holz, wenn sie dies mit mir machen, wie wird es sein, wenn sie es mit euch machen? Das trockene Holz, er, der mit Gott ist und mit Gott lebte, und hier diese in ihre Gottlosigkeit. Die Bibel sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer sich meine schämt, dessen werde ich mich schämen. Wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Wer mich bekennt, den werde ich bekennen. Also deine Entscheidung zu Jesus Christus, wenn er mit dir redet, dann pass auf, erwache. Das, was du mit ihm machst, wird das Gericht Gottes mit dir machen, an jenem Tage, in der Zukunft. Josephus, der Geschichtsschreiber, der sagt vieles. Er sagt, nachdem sie Jesus gekreuzigt haben, hinweggetan haben, verließen sie die heiligen Gesetze Gottes. Ihre Religion wurde nur äußerliche Gebräuche. Achtet darauf, lieben Freunde. Sie sind weitergegangen mit ihrer Religion. Aber es war nichts Lebendiges. Es waren nur äußerliche Gebräuche. Gott steckte nicht in dem. Jesus war nicht in dem. So wie heute bei manchen Christen und manchen Kindern, die in christlichen Häusern aufgewachsen wird, seine äußerliche Form. Der Mensch ist gut dressiert, gut angezogen, hat den Schein eines gottseligen Lebens, die Kraft aber verleugnete. Und dann geht die Jugend in die Welt. Aber wir müssen teuer bezahlen. Wenn Jesus zu uns kommt und wir ihm den Rücken kehren, kehrt er den Rücken der Häuser, die sich von ihm wenden. Und dann werden die Kinder geopfert auf den Altar der Welt. Eltern sagen, was machen wir bloß? Christenheit, was machen wir mit unseren Christen? Wir verlieren unsere Kinder. Die gehen in die Welt. Ist Jesus gekommen und erschienen und man hat es nicht erkannt. Man hat es von sich weggewiesen. Nicht selbstverständlich, dass wir ihn erkennen werden. Es ist nur Gnade, wenn wir schlagen und sagen, Herr, gehe nicht an uns vorüber. Erbarme uns, dich über uns. Ich sagte, die Pharisäer baten um den Messias. Sie hatten ihre Vorstellungen. Die sagten, wenn er kommt, wird er so kommen. Dies wird er machen. Plötzlich wird er in unsere Mitte sein. Er kommt auf den Ölberg. Plötzlich ist er da. Wir kennen ja diesen, das ist ja der Sohn des Josefs. Und der Maria. Wir kennen ja. Und der kommt außerdem, kommt er aus Nazareth. Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Es geschah nicht nach ihren Vorstellungen. Und sie sind dagegen gegangen. Keiner in der Welt, keine Gemeinschaft und keine Kirche kann sich das und darf sich das leisten. Weil die Frucht davon wird katastrophal sein. Und das kann nicht nur in dieser Welt sein, sondern auch in jener Welt. Bis ihr sagt, gesegnet, der da kommt, gelobet, der da kommt im Namen des Herrn. Und Josephus sagt, sie wurden zu Lästerern. Frech waren sie. Frech, hartnäckig, abergläubische Sachen regierten in ihrem Leben. Ein Leichtsinn erfüllte ihre Herzen. Und Lästern erfüllte sie. Die konnten lästern. Die konnten leichtsinnig darüber reden. Sie meinten aber, sie dienten Gott. Sie dienten Gott. Und darum, wegen ihr verkehrtes Verhältnis zu Jesus Christus, nahm Unordnung, Spaltung überhand. Jerusalem, das ganze Land, wird gesagt, wurde mit Räuben und Mördern angefällt. Sie wurden zur Mördergrube. Der Herr Jesus hatte ja vor dem schon gesagt, Gott sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ein Haus des Gebets, aber ihr habt es zur Mördergrube gemacht. Mit ihren Gedanken, mit ihren Worten, mit ihren Taten haben sie es bewiesen, dass sie Mörder waren. Und ihre Grube war der Tempel. Das sogenannte Haus Gottes. Sie beschleunigten ihren eigenen Untergang. Mehr als die Gewalt der Römer. Soll ich das wiederholen? Sie beschleunigten ihren eigenen Untergang. Wenn man sich gegen Jesus Christus entscheidet und gegen sein Wirken, beschleunigt man nicht den Untergang seines Wirkens, sondern seinen eigenen Untergang. Der Untergang des eigenen Hauses, des eigenen Kreises und womit man zu tun hat. Rom war eine Gefahr, aber ihre verkehrte Entscheidung war noch eine größere Gefahr als die Macht der Römer. Unsere eigene Gefahr, die Welt ist mächtig heute. Wir haben es nicht mit den Römern zu tun, aber mit der Welt. Aber die Gefahr und die Macht der Welt ist nicht so groß wie die Gefahr und Macht unserer eigenen Entscheidung. Wort und Werk. Nun, heute Abend habe ich keine Zeit, über die Kriege und die Not, die Israel erlebt hat, bis zur Zerstörung Jerusalems. Also, wenn wir die verkehrte Entscheidung fällen, wenn wir uns gegen Jesus Christus stellen, wenn wir uns ihm nicht ergeben, von ganzem Herzen und ihn aufnehmen, dann gehen wir durch unermessliche Not in der Zukunft. Dann gibt es große Not und großen sogenannten Krieg in unserem eigenen Leben, unser Eheleben, unser Familienleben und in unserem geistlichen Kreis. Nun, zu der Zerstörung Jerusalems. Als der Kaiser Nero von dem allgemeinen Aufstand der jüdischen Nation hörte und erfuhr, sandte er Vespasianus, eine seiner erfahrenen Feldherren, mit seinem Sohn Titus. Nun, vor dem ich darüber etwas sage, über den Aufruhr, möchte ich dieses sagen. Pilatus wusste nicht, was mit dem Herrn Jesus anzufangen. Er sah, dass er unschuldig war. Er sah, dass diese Menschen ihn aus Neid und Eifersucht gebracht hatten. Aber wegen dem Aufstand, die Empörung der Männer, war er unentschieden, was zu tun. Warum? Historisch wird gesagt, dass Rom ihn gewarnt hatte. Rom hatte Pilatus wissen lassen, du, sei wachsam. Da kommt deine Empörung, einen Aufstand. Und das wird dein Untergang sein. Du tust deine Arbeit nicht, wie du das musst. Du schläfst. Sei wachsam. Der hatte eine Warnung von Rom bekommen haben. Und nun, als der Aufstand da war, historisch wird gesagt, dass Rom ihn gewarnt hatte. Rom hatte Pilatus wissen lassen, du, sei wachsam. Da kommt deine Empörung, einen Aufstand. Und das wird dein Untergang sein. Du tust deine Arbeit nicht, wie du das musst. Du schläfst, sei wachsam. Der hatte eine Warnung von Rom bekommen haben. Und nun, als der Aufstand da war, wie Rom das gewusst hat und gehört hat, weiß ich nicht. Ich denke, oft haben die hohen Priester oder die Schriftgelehrten vielleicht den Kaiser wissen lassen. da ist Gefahr, da droht Gefahr in Jerusalem. Und dann schrien ja die Pharisäer und sagt, wenn du ihn nicht kreuzigst, bist du nicht des Kreises Freund. Als ob sie des Kaisers Freund waren. War nichts sind gegen Rom gegangen, bis sie geschlachtet wurden und getötet, den Tod leiden mussten. Aber wenn der Nero ihn auch gewarnt hat, Pilatus, sei wachsam, da kommt ein Aufstand, da kam der Aufstand. Er wollte Jesus freilassen. Aber der Druck von Rom und der Druck von diesen Menschen und die Warnung von Rom war ihm zu viel. Gott in seine Gnade gab ihm eine Gelegenheit. Gott redete zu ihm durch seine Frau. Die hat ihm ja einen Brief geschrieben. Hab nichts zu tun. Die ganze Nacht habe ich gelitten mit dem Mann. Sein Blut ist unschuldig. Ja, leider ist das die Schwäche des Mannes. Wenn er nach der Frau hören sollte, tut er nicht. Und wenn er nicht hören sollte, dann hört er. Wie der Adam nicht. Als er nicht nach Eva hören sollte, hat er gehört. Und der Pilatus, als er hören sollte, was die Frau sagte, hatte nicht gehört. Eine Schwäche des Mannes, die herzzerbrechend ist. Gott gab ihm die Chance, redete zu ihm. Er hatte aber keine Ahnung. Er dachte, das ist wohl seine Frau, die so redet. Und wusste nicht, dass das Gott war, der zu ihm redete. Oh, mögen wir kennen, wenn Gott zu uns redet. Ja, leider erkennen das viele nicht. Und als Nero seinen erfahrenen Feldherrn Vespasianus sandte, mit dem Titus sein Sohn, starb Nero. Und als Nero gestorben war, haben sie Vespasianus erwählt als Nero sein Nachfolger, als Kaiser. Und dadurch wurde die Belagerung Jerusalems aufgehalten. Das war auch eine Gelegenheit, wieder an die Menschen, die Juden, das jüdische Volk und Jerusalem. Da musste Vespasianus zurück nach Rom, aber er hinterließ seinen Sohn Titus und sagte, mach du weiter. Und er ging zurück. Aber da gab es wieder eine Zeit, wo die Juden sich bekehrt hätten können. Aber haben nicht Gebrauch gemacht von der Gnadenzeit. Dann kam Josephus, der versammelte hunderttausend Männer. Die Römer, Jerusalem, wer war erschrocken? Plötzlich alle diese Männer mit Römern und Titus belagerte Jerusalem. Josephus sagt, Titus wollte sie nicht töten. Titus hat ihnen gesagt, ergibt euch nur, beugt euch nur. Dann braucht ihr nicht zu sterben. Ich bringe euch nicht um. Der hatte Sympathie mit den Juden. Aber sie waren frech, waren Spötter und sagt, Liebe, sterben wir. Wir sterben für die Wahrheit. Wir geben uns nicht den Titus und Rom. Das können wir nicht. Wir haben doch die Wahrheit. Wir haben das Rechte. Liebe, sterben wir. Das Lied, Herr, beuge mich, hat mein Herz tief bewegt. Und ich sagte, wie wahr ist das? Wie viele Menschen fahren nicht in die Irre, weil sie halsstarrig sind, können sich nicht beugen. Die Plattdeutschen sagen, des Menschen Willen ist sein Himmelreich. Seinen Willen will er haben. Wenn es nicht so geht, Liebe fährt in die Hölle. Er meint aber, dass er in den Himmel geht. Aber er fährt in die Hölle. Wer sich nicht beugen kann, wer sich nicht demütigen kann, ist hoffnungslos verloren. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, eine Sünde begangen hast, beuge dich, demütige dich, bekenne sie. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen, sagt die Bibel. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer von uns macht keinen Fehler? Aber wenn du einen Fehler begangen hast, dann beuge dich. Erkenne deine Schuld. Bekenne sie. Mache Umkehr, sodass du und dein Haus nicht wüst bleibt. Dass du nicht ins Strafgericht Gottes kommst an jenem Tage. Und so waren die waren Jerusalem umgeben. Und das war gerade die Osterzeit. Das war gerade die Passionszeit. Und so kamen den Juden aus dem ganzen Land. So kam das Gericht nicht nur über Jerusalem, sondern das ganze jüdische Volk. Und Titus, Josephus sagt, er wollte sie nicht töten. Er wollte sie nur zwingen, sich zu beugen. Aber die Engländer sagen, you can lead a horse to the water, but you can't make him drink. Ein Pferd kannst du zum Wasser führen, aber wenn das Pferd nicht trinken will, nützt alles nicht. Du kannst dich blau und rot reden. Es hilft alles nichts. Nichts geht in den Kopf hinein. Zu halsstarrig sind sie schlimmer als die wilden Tiere und Maultiere. Ein Maultier ist ein Mischtier, Fett und Esel. Das sind schlimme Tiere, halsstarrige. Von den Araben sagt Gott, wie ein Maultier. Ja, solange wir nicht so sind und mit den Finger weisen, ja, die Muslims, die Araber, und dabei sind wir selber vielleicht schlimmer, als was sie sind. Wenn Gott zu uns redet und wir hören es nicht. Wir kämpfen für unsere Rechte und meinen, das sind Gottes Rechte, uns nichts anderes als unser Eigensinn. Viele Juden wurden dann in der Zwischenzeit außerhalb Jerusalem getötet und als Sklaven weggeführt. Und dann sagte der römische Feldherr, hört mal, was dieser Heide, dieser Römer sagt. Gott hat die Juden in die Hände der Römer gegeben, weil die Juden sich selber aufrieben und töteten untereinander. Jerusalem hatte eine gewaltige dreifache Mauer um sich. eine starke Mauer. Auf dieser Mauer waren Türme, waren Festungen. Sie meinten, wir wohnen hier sicher. Aber Mangel an Nahrungskräften, Speisen, Essen, ging alles ein und hatten nichts mehr zu essen. Und dann starben sie wie die Fliegen. Aber in der Zwischenzeit töteten die Juden sich untereinander. Sie waren sich uneins. Wo Jesus nicht ist, ist Uneinigkeit. Wo Jesus nicht regiert, sind Spaltungen. Da geht alles zu Ende. Damit sage ich nicht, dass Jesus nicht mit Paulus war, dass sein ganzes Leben, das er lebt, dass Christen sich gegen ihn wandten. Aber heute wissen wir von denen, die gegen ihn gegangen sind, gar nichts. Aber er ist lebendig in der Bibel und Gott redet durch ihn heute noch zu uns. Aber er sagt, ganz Asien hat mich verlassen am Ende seines Lebens. Das ist der Preis, den wahre Gottesmänner bezahlen müssen. Dem Teufel gefallen sie nicht. Und darum setzt er alles dran. Aber selbst zerbrechen, wenn Christen sich vom Satan gebrauchen lassen. Aber die Bibel sagt, in der Endzeit wird das so sein. Und nicht nur in der Endzeit, wie war es in der Reformationszeit? Zwingli, welche Kriege wurden nicht geführt? Calvin, Luther, vogelfrei. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen, wenn wir entschieden Jesus Christus nachfolgen und für die Wahrheit streiten und kompromisslos den Weg Gottes gehen wollen. Das hasst die Christenheit, die oberflächlichen Christen. Das ist ihnen nicht gefällig. Aber damit brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Ob wir Lob oder Tadel erfahren, wir müssen den Herrn Jesus treu sein bis in den Tod. Er sagt, wenn haben Sie mich nicht Beelzebub genannt, wie viel mehr werden Sie euch das nennen? Der war der Oberste, der Teufel. Wenn Sie unseren Herrn so behandelt haben, sollen wir erschrocken sein, wenn Sie uns so nennen? Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm regieren. Und dann im 70. Jahr nach Christus, er starb vielleicht 33, 34, menschlich gesprochen, nach 37 Jahren, kam der große Fall Jerusalems. Trotzdem, die Stadt von deiner dreifachen, sehr starken Mauer umgeben war, mit vielen Türmen, feste Schlösser. Und zwar die Zeit des Osterfestes, da war das ganze Volk, das ganze Land repräsentiert. Und die Juden waren versammelt. Und dann kam der große Fluch über sie, wegen ihrer Entscheidung 37 Jahre vor dem. Gott, wenn er wirkt, kann er blitzartig wirken. Bei dem Ananias und Sapphira, in einem Nu war Gott da. Aber dann kann er auch sagen, so, noch nicht heute. Das Haus soll erst wüst werden. Die vollkommene Zeit soll erst kommen. In der Zwischenzeit kommt das Gericht, bis die Fülle des Gerichtes kommt. Und der Fluch kam über die ganze Nation der Juden. Titus bot sie den Frieden an. Aber sie sagten, nein, das wollen wir nicht. Wir sterben, Liebe. Wie traurig ist das, wenn der Mensch bereit ist, in den Tod zu gehen, wegen seinen eigenen Willen, wegen seiner eigenen Hartnäckigkeit, wegen seiner eigenen Theorie, wegen seiner eigenen Vorstellung, wegen seiner eigenen Gefühle und seinen eigenen sogenannten Glauben. Seine schreckliche Zeit. Es wird gesagt, dass die Hungersnot so groß war in Jerusalem, dass viele Mütter ihre Kinder geschlachtet haben. Eine Mutter nahm ihr kleines Kind, schlachtete es, kochte es und aß die Hälfte des Kindes. Die andere Hälfte gab sie den Soldaten. Jesus weinte, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und eure Kinder. O Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln? Du hast nicht gewollt, nicht einmal. Oft, wiederholt hat er geredet durch seine Propheten, durch Jesus Christus selbst. Und dann starben sie von Hungersnot. Es wird gesagt, dass vom 14. April, wir sind im April, 14. April bis zum 1. Juli 115.880 Leichen aus einem Tue herausgebracht wurden. Können wir uns das vorstellen? 115.880 Leichen. Das muss ein Berg gewesen sein von Leichen. Und die starben ja nicht in einem Tag. Eine heute, eine morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Wie muss das gestunken haben? Welch ein Geruch. Die wurden nicht begraben. Da waren verschiedene Tore. Nur aus einem Tor. 115.880 Tote hinausgetragen. Da verwesten sie. Was für Fliegen hat es da wohl gegeben? Schlimmer als in Indien, wo man oft einen Löffel nimmt und bevor er die Speise in den Mund gibt, schon schwarz von Fliegen. Solche Orte gibt es in Indien. Und der heilige Ort Jerusalems, das Gericht Gottes war gekommen. Titus griff noch nicht an. Der wartete darauf, dass sie sich beugen sollten. Aber hartnäckig und frech lästerten sie und sagen, Liebe, sterben wir. In der Zwischenzeit mordeten sie sich untereinander. Und dann wurden die Leichen 115.880 aus einem Tue und es ist geschrieben, dass 600.000 über die Mauer, Tote über die Mauer geworfen wurden. Kann man sich das vorstellen? Über 600.000 Leichen über die Mauer. Wenn sie so mit dem grünen Holz handeln, wie wird es sein mit dem trockenen? Was wird aus euch werden? Was für eine schreckliches Gericht kam über diese Menschen. Warum? Jesus klopfte an ihre Tür und sie verschlossen sich. Sagt nein. Jesus kam immer wieder, redete. Hinweg mit ihm. kreuziget ihn. Und damit brachten sie nicht den Untergang Jesu, sondern beschleunigten ihren eigenen Untergang und das Gericht Gottes über sie und ihre Kinder. Schrecklich, bis Titus gesagt hat, so, jetzt kann ich dies länger nicht mehr aushalten und ansehen. Und seine Mannschaft sagte, hinein. Und sie ging hinein und haben Jerusalem zur Ebene gemacht. Dem Erdboden gleich gemacht. Haben sie getötet und sie flohen in den Tempel. Und er sagt, zerstört ihn mit den Leuten in ihrem Tempel. Sind sie umgebracht. Josephus sagt, die gefangen genommen worden sind, als Gefangene waren 97.000. Und die umgekommen sind in der Belagerung, waren 110.000 Menschen. Vor 37 Jahren kam der Herr, der Heiland. Er wollte sie sammeln wie eine Glucke, die Küchlein. Aus Liebe, Leid, ihn jammerte ihre, er weinte über sie. Und da standen alle die Kreuze. Welch ein Anblick. Da war kein Holz mehr, noch einen Menschen zu kreuzigen. Und wenn da, sagen sie, noch Holz gewesen wäre, war da kein Raum mehr. Kreuziget ihn! Und sie wussten nicht, dass das, was sie sagten, Gott an sie tun würde. Deutsches Sprichwort. Womit man sündigt, wird man gestraft. Nun, lieben Freunde, schauet die Güte Gottes, die Liebe und Treue Gottes, die Gott und Jesus sein Volk erwiesen hat. Er kam zu den Seinen, sagt Johannes 1, Vers 11, die Seinen nahmen ihn aber nicht auf. Und wie mussten sie leiden und büßen deswegen? Wenn Jesus zu uns kommt und wir nehmen ihn nicht auf, lieben Freunde, wir haben keine Zukunft. Die wird wüst und öde sein. Ein beständiges Leiden, bis das vollkommene Strafgericht Gottes über uns kommt. Trotz den Segen Israels. Da war kein Volk so gesegnet wie Israel. Kein Volk so begnadigt. Und dann kam der entscheidende Moment. Und sie haben die verkehrte Entscheidung getroffen. Und wie mussten sie leiden und büßen dafür? Da sehen wir den Ernst der Sache an die, die gefallen sind, die rückfällig geworden sind und die sich gegen Jesus gestellt haben. Nun schließe ich mit den Worten, dieses Geschehen ist ein Reden Gottes zu dir und zu mir, zu uns allen. Und die ganze Christenheit und die ganze Menschheit in der Welt heute. Es ist ein belehrendes Denkmal, das Gott errichtet hat für dich und für mich. Ein Denkmal, das Gott uns vor Augen stellt. Verachte nicht die Gnade Gottes. Und wenn sie zu dir heute Abend kommt und du hast nicht mit gerechnet, vielleicht bist du nur gekommen zu hören, was gesagt wird, was geschehen wird. Gott neigt sich zu dir in seine Gnade. Verschließe dich nicht, verachte nicht die Gnade Gottes, sondern ergebe dich dem Herrn Jesus und nehme ihn auf, sodass deine Zukunft nicht eine verdammte ist und eine verfluchte, sondern eine gesegnete. Keine ist dir zu jung, keine zu alt. Wenn Gott redet, beuge dich und sag: Herr, ich öffne die Herzenstür, komm herein. Wenn Gott zu dir kommt, durch den Herrn Jesus, lass alles fahren. Und lass ihn dein A und O sein. Hier sehen wir die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, aber auch den Ernst Gottes. Und heute Abend: verachte die Gnade Gottes nicht, die er dir bietet. Lasst uns beten. Herr, als du Jerusalem sahst, die heilige Stätte, dein Volk, hast du geweint, was tiefst bewegt. Du sagtest so: Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur wüsstest, wie oft habe ich zu dir geredet, du hast nicht gewollt. Aber nun wird deine Stätte wüst bleiben, bis du sagst: gesegnet, gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Ohne dich gibt's keine Zukunft für uns. Ohne dich gibt's kein Segen für uns und unsere Kinder. Ohne dich sind wir verloren und müssen mit dem Gericht Gottes rechnen. Aber wenn wir uns zu dir wenden und uns dir öffnen und ergeben, alle Halsstarrigkeit, alles Verkehrte fahren lassen, dich aufnehmen, dann gehen wir nicht die Hölle entgegen, sondern den Himmel und haben schon den Vorgeschmack in dieser Zeit. Wir und unser Haus. Glaub an den Herrn Jesus, sagst du, sagte Paulus, so wirst du und dein Haus selig. Schenk uns den lebendigen Glauben an dich, Herr Jesus. Amen.